Auf der Treppe und mit Waschen auf dem Flur für alle, wurde die Tür eingetreten und herein kam SS, die Schlachttruppe der Nazis und Polizei und sind über meinen Vater hergefallen. Wir haben alle in einem Zimmer geschlafen, meine Mutter, meine Schwester, mein Vater und ich, so war das damals üblich. Und die haben den als roten Pollack beschimpft, Pawelczyk, obwohl die, glaube ich, selber so hießen. Und ich habe versucht, meinen Vater zu verteidigen, aber ich war ja 6 Jahre alt, mich haben sie in die Ecke geschmissen. Und dann haben sie meinen Vater mitgenommen. Und ich habe dann die Mutter gefragt, Mutter, das ist doch kein Verbrecher, unser Vater. Nee, nee, sagt sie, Junge, die den abgeholt haben. Ja, nach 1,5 Jahren kam der Vater wieder. Ohne Zähne, der war in Dachau gewesen, im KZ. Die haben den da furchtbar zugerichtet. Aber der ist bei seinem Glauben geblieben. Der war davon überzeugt. Er hatte so 2 Schlagworte. Freiheit und Demokratie. Das war für ihn das Höchste. Und dann traf er sich immer jeden Mittwoch mit seinen Kumpels, oder Genossen, wie das da heißt, bei uns zu Hause und da haben die Skat gespielt. Und bei dem Skatspiel haben sie dann auf die Nazis geschimpft, so durch die Blume, Lusche 7, also Karo 7, da war der Hitler und so verschiedene. Und wir Kinder, wir durften nicht zuhören, weil die Worte, die da gebraucht wurden, auch nicht gerade zu unserer Erziehung dienten. Aber wir haben trotzdem alles gehört. Und immer dann, wenn die aufhören, Skat zu spielen, so nachts um 12, weil sie morgens auf Schicht mussten, da standen die auf, knallten ihre Bierpullen zusammen und sangen das Lieblingslied meines Vaters. Die Gedanken sind frei. Das ist auch mein Lieblingslied. Und ich habe dann natürlich den Vater gefragt, was ist denn Freiheit? Naja, da konnte er mir nicht erklären, er war ja Kumpel. Aber ich wusste, Freiheit muss was ganz Besonderes sein. Ich habe auch eine religiöse Erziehung genossen. Als ich, glaube ich, so 7, 8 war, hat mir der Vater zur Seite genommen und hat gesagt, Junge, jetzt bist du groß. Na, hört man gern, wenn man 7 ist. Jetzt glaubst du nicht mehr an Klapperstorch und Weihnachtsmann und Osterhase. Brauchst du nicht an lieben Gott zu glauben. Der ist nur da, damit die kleinen Kinder artig sind. Also okay, das war meine religiöse Erziehung. Und dann geschah es, dass die Nazis überall in den Städten, in Lünen natürlich auch, Hitlerjugend einführten. Und die trafen sich immer jeden Mittwoch auf einem Schulhof. Und da gab es so verschiedene Gruppierungen. Jungs und Mädchen waren getrennt, die Mädchen hießen BDM. Die haben da so Mädchenspiele gemacht und die sollten ja später für den Hitler viele Kinder auf die Welt bringen. Und wir Jungs, wir wurden dann vormilitärisch erzogen. Das war auch bei uns auf dem Schulhof in Herne, Konstantin. Und meine Mutter sagte mir, Junge, da gehst du nicht hin. Aber ist ja klar, wenn die Mutter einem das sagt, dann geht man dahin. Und ich guckte zu, wie die Hitlerjugend sich da bewegte. Das waren so Jungs zwischen 10 und 14. Pimpfe wurden die genannt. Und ich fand das toll. Die sind da marschiert in Reih und Glied. Die hatten vorne Landsknechtstrommel und Fanfare. Und ich dachte, das wäre doch wunderbar, wenn ich da mitmarschieren könnte. Die Jugendlichen heute, die können sich da, glaube ich, nicht hineinversetzen. Die sind so mehr für Take That oder wie die heißen, No Angels. Aber die hüpfen ja auch darum. Wir sind marschiert. Und ich bin dann doch, habe mich eingereiht in die Hitlerjugend und bin mitmarschiert. Und ich fühlte mich so unheimlich stark mit all den anderen Jungs zusammen. Und dann bin ich sogar Führer geworden und kriegte so eine rot-weiß gedrehte Kordel. Da ich keine Uniform von meinen Eltern bekam, habe ich die auf meinem Pullover gemacht. Bin dann da durch die Gegend marschiert, damit jeder sah, ich war Jungschaftsführer. Hatte 10 unter mir, war ganz stolz. Ja, und dann begann der Krieg. Und der Krieg 1939, da war ein Sieg nach dem anderen. Die Deutschen, also wir, griffen an. Polen war nach 18 Tagen erledigt. Dänemark und Norwegen wurde besetzt. Nach 4 Wochen war auch da der Krieg zu Ende. Dann kam Frankreich dran. In 6 Wochen gab es kein Frankreich mehr. Wurde besetzt von uns. Ich war so stolz, ein Deutscher zu sein. Da kamen dauernd Sondermeldungen, Deutschland siegt an allen Fronten. Ich habe überhaupt nicht kapiert, dass meine Eltern was gegen den Hitler hatten. Die Mutter sagte mir, Junge, guck mal, was die mit deinem Vater gemacht haben. Und dann habe ich immer die Entschuldigung gebraucht, die damals in Deutschland üblich war. Wenn das der Führer wüsste, der weiß das nicht. Der wusste das natürlich ganz genau, der hat das ja befohlen. Aber diese Meinung hatten viele Deutsche. Der Führer meint es gut mit uns, der hat ja alle Arbeitslosen beseitigt. Die kamen dann zwar in die Richtung Rüstungsindustrie, aber die hatten alle Arbeit. Und Deutschland ging aufwärts und dann kam der Krieg. Und da wurde uns erzählt, erst hätten mal die Polen angegriffen, darum haben wir angegriffen. Also wir waren ein wunderbares Volk. Und in der Hitlerjugend, da wurden wir so richtig schon zu Soldaten erzogen. Und ich war mit Begeisterung dabei. Wir lernten schießen, wir lernten marschieren, Deckungslöcher bauen. Ich musste meine Eltern grauenhaft enttäuscht haben. Ich bin dann auf eine Adolf-Hitler-Schule gekommen. Mein Vater, der hatte ja keine Ehrenrechte mehr, der durfte nichts unterschreiben. Und meine Mutter wollte sich weigern, dass ich auf diese Schule ging. Da sagte der Vater, lass den Jungen da gehen. Da lernt er rechnen, da lernt er Deutsch. Und in 10 Jahren gibt's keinen Hitler mehr. Das war unglaublich, denn der Hitler wollte ja 1000 Jahre regieren. Aber der Vater hat mich gehen lassen. Und ich war also begeistert auf dieser Schule. Und dann habe ich da auch Segelfliegen gelernt. Alles umsonst. Ich nahm noch an, das ist doch der gute Führer, der mir das beibringt. War natürlich alles vormilitärische Ausbildung. Wir wurden gesiebt und dann die Besten, die konnten dann fliegen. Und ich hatte nur einen Wunsch. Ich wollte unbedingt Soldat werden. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass der Krieg zu Ende geht und ich war nicht Soldat. Ich bin dann mit 16 Jahren Soldat geworden, kam zur Luftwaffe und habe gelernt, Flugzeug zu fliegen. Ich habe eher ein Flugzeug geflogen, als dass ich Auto fahren konnte. Messerschmitt 109 war die Maschine und da saß ich dann alleine drin mit 16 Jahren, weil die älteren Soldaten, die waren alle abgeschossen worden. Und dann ging der Krieg ja auch leider, oder heute sage ich Gott sei Dank, nicht zu unserem Gunsten aus. Da war die große Schlacht bei Stalingrad und ich weiß noch, wie ich geheult habe, als ich hörte, dass wir Stalingrad verloren haben. Und ich bin dann Soldat geworden, wurde ausgebildet, aber dann 1945 gab es kein Benzin mehr und da wurde gefragt, wer meldet sich freiwillig, um Berlin zu verteidigen. Die Amerikaner, die standen schon am Rhein. Das Ruhrgebiet war ein großer Kessel. Dann rundherum standen schon die Amis und Engländer. Die Russen standen an der Oder. Und man wusste, wenn die Russen Berlin angreifen und besetzen, dann ist der Krieg zu Ende. Und Berlin war damals für mich und für viele in meinem Alter etwas ganz Besonderes. Das war sowas wie Rom für die Katholiken, weil da der Papst wohnt. Und für mich war Berlin die Stadt, weil da der Führer wohnte. Das war eine heilige Stadt, ein Gral. Und ich glaubte an den Führer, wie an Gott. Ich glaubte daran, dass das der beste Mensch der Welt ist und etwas Wunderbares für uns. Alles das, was passierte, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Wenn man nämlich so in Fantasien lebt, dann nimmt man eben nur die wahr. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass wir den Krieg verlieren würden. Obwohl die Amis schon am Rhein standen und die Russen an der Oder. Und dann ging ein Gerücht um. Und zwar hatten wir Deutschen damals 1944 eine Rakete entwickelt, die V1, Vergeltungswaffe 1, die flog von Deutschland bis nach England, schlug da ein. Aber dann haben die Engländer einen Trick rausgefunden, diese V1, die nur so 8000 Meter hoch flog, wie man die abschießen kann. Und dann haben wir eine V2 erfunden. Die stieg 20 Kilometer hoch und stürzte dann auf England herab. Die konnte man nicht abschießen. Und die hat furchtbare Verwüstungen eingerichtet. Und dann kam das Gerücht, was mich immer wieder sehr erinnerte an den 11. September, den wir erlebt haben. Das Gerücht hieß, wir entwickeln eine V3, Vergeltungswaffe 3. Und diese Vergeltungswaffe, das ist eine Rakete, die können wir in Deutschland abschießen, die fliegt bis Amerika. Und wenn die in Manhattan einschlägt, dann geben die Amerikaner den Krieg auf und kommen auf unsere Seite. Vielleicht haben die Araber, die in die Türme da vom World Trade Center geflogen sind, so ähnlich gedacht. Ich glaubte an den Endsieg. Die meisten Deutschen nicht mehr, aber ich. Und ich habe mich dann freiwillig für den Kampf um Berlin gemeldet und kam in den Oderbruch. Der Oderbruch ist so ein Sumpfgebiet westlich der Oder, zwischen der Oder und Berlin. Und darüber, da hinein hatten die Russen einen sogenannten Brückenkopf gebildet, Brücken gebaut, und da führten die ihre Panzer und ihre Truppen hinein. Und jeder wusste, aus diesem Brückenkopf bei Küstrin und Selo, da heraus wird der letzte Angriff auf Berlin gestartet. Und ich kam dann in diesen Oderbruch und wurde dann einer Fallschirmjägerdivision als Reservist zugeteilt. Kam da an, dann hat man mich ausgebildet mit so einem Sturmgewehr. Sturmgewehr 44, das nannten wir die Arschsäge, weil man mit diesem Sturmgewehr einen Menschen durchsägen konnte. Das schoss so schnell. Und da wurde ich dann ausgebildet und man hat mir gesagt, immer auf Bauchhöhe schießen. Da triffst du besser und da verrecken die Kanaken länger. Die Russen hießen Kanaken bei uns. Das war so die Einbildung, Aufbildung für den Kampf im Oderbruch. Ich musste mir dann ein Loch graben, zwei Löcher. Ein Loch vorne, ein etwas mehr nach hinten. Und das war dann meine Heimat. In dem Loch habe ich gewohnt und darauf gewartet, dass die Russen kamen. Nachts haben wir uns immer aus dem vorderen Loch in das hintere zurückgezogen. Erstens mal, weil die Russen so nah waren. Und zweitens, wenn die mit Artillerie beginnen würden, würden sie uns natürlich beschießen. Und wir waren weniger. Alle 20 Meter ein Deutscher. Und das Verhältnis Deutsche-Russen im Oderbruch war 1 zu 20. Auf einen Deutschen 20 Russen. Wir hatten kaum Panzer, keine Artillerie, keine Luftwaffe. Die waren uns haushoch überlegen. Die Soldaten, die mit mir waren, die Fallschirmjäger, das waren ganz erfahrene Leute. Aber die glaubten nicht mehr an den Endsieg. Die hatten so ein Schlagwort. Das hieß, genieß den Krieg, der Friede wird fürchterlich. Die haben mich ausgelacht, dass ich noch an den Endsieg glaubte. Aber die haben weitergekämpft. Und dann am 16. April 1945 griffen die Russen an. Wir waren in den hinteren Löchern und die haben dann 14 Stunden lang Artilleriefeuer. Das war furchtbar. Ich hatte eine grauenhafte Angst. Rundherum Einschläge von der Artillerie, Luftwaffe, Panzer. Ich dachte, das halte ich nicht aus. Ich habe dann nach meiner Mutter geschrien, aber da nützte ja nichts in dem Loch. Und dann gingen wir in dem Morgengrauen nach vorne und die Russen griffen an. Und zwar griffen die Russen mit dem Morgengrauen an. Und wie Sie alle wissen, geht die Sonne im Osten auf. Und wir konnten die genau in dem Morgengrauen sehen. Und dann hatten die noch Scheinwerfer aufgestellt hinter ihrer Front. Also diese großen Geräte, mit denen man eigentlich Flugzeuge sucht. Wer auf diese Idee gekommen ist, weiß ich nicht. Man wollte uns mit diesem Licht blenden, aber wir saßen so tief in den Löchern, dass der Strahl über uns wegging. Aber wir konnten die Russen sehen. Ich konnte die Russen richtig sehen, Mann für Mann in der Uniform mit ihren Gesichtern. So kamen die auf uns zu. Nicht einzeln, sondern in einer unübersehbaren Menschenmasse. Und die schrien dann auch noch, Hurra, Hurra, die hatten genauso viel Angst wie wir. Und der Oberleutnant neben mir hatte gesagt, wir lassen die bis auf 50 Meter rankommen und dann schießen. Aber schieß erst, wenn ich schieße. Jetzt lag ich in dem Loch, hatte diese Arschsäge da und dann kamen die Russen. Und als ich die so ankommen sah, dachte ich, da ist nichts mehr zu machen. Da sind so viele. Dann habe ich die Augen zugemacht und gewartet, dass die mich totschlagen oder gefangen nehmen. Ich war absolut apathisch. Ich rechnete nicht mehr mit dem Leben. Und dann, als die Russen ran waren, fing der Oberleutnant und die anderen an zu schießen, aber ich nicht. Und weil ich nicht schoss, darum schrie er mich an, Pawelczyk, wenn du nicht schießt, lege ich dich um. Das war das Wort für töten, umlegen. Und dann habe ich geschossen, erst mit geschlossenen Augen. Und dann habe ich gehört, wie ich traf. Ich konnte ja keinen verfehlen. Das waren ja so viele und die waren so dicht an mir heran. Ich habe dann die furchtbaren Schreie gehört der Menschen, die ich getroffen habe. Aber ich war ja Soldat und ich erfüllte ja meine Pflicht. Und dann habe ich mich getraut, die Augen aufzumachen und habe gesehen, wie meine Schüsse trafen. Gesehen, wie Menschen umkippten, wie Menschen aufschrien, wie Menschen sich nicht mehr rührten, tot waren. Und dann ist etwas Eigenartiges in mir passiert. Als ich das so sah, habe ich gedacht, jetzt bist du ein richtiger Soldat. Jetzt tust du deine Pflicht fürs Vaterland. Und ich war stolz und mir machte, ich sage das mal so brutal, mir macht das Töten Spaß. Ich war ja Soldat, das war ja meine Pflicht. Und das ging dann bis zum Abend. Und das war ein furchtbares Gemetzel, da waren Berge von toten Russen. Und dann, als die Sonne unterging, zogen die Russen sich zurück. Und da kam der Oberleutnant im Dunkel an mein Loch, zog mich raus und sagte, bist ein guter Soldat. Ich heiße Klaus, brauchst mich nicht mehr Oberleutnant zu nennen. Das war so ein wunderbar stolzer Moment in meinem Leben. Und ich begreife es bis heute nicht, dass ich mich damals darüber gefreut habe. Dass ich so stolz darauf war, dass ich Menschen aus diesem Leben herausgeschossen habe. Heute weiß ich, jeder von uns hat die beiden Möglichkeiten in sich, des Bösen und des Guten. Jeder Mensch von uns kann gut oder böse sein. Wir nennen das das Gewissen, die Stimme Gottes oder die Stimme des Teufels in uns. Ja, und dann hatten wir also die Russen gehalten und das dauerte aber nicht lange. Die Russen waren so stark, wir mussten uns zurückziehen. Und dann begann ein furchtbarer Kampf in Berlin, der Häuserkampf. Ich bin jedes Jahr jetzt im Oderbruch und in Berlin und verkündige die frohe Botschaft. Und das ist was ganz Besonderes für mich, dass ich jedes Jahr da wieder bin, wo ich mal Soldat war. Da besuche ich das Deckungsloch, wo ich mal drin gesessen habe und erzähle den Jugendlichen, was ich damals in ihrer Gegend erlebt habe. Ja, wir zogen uns dann nach Berlin zurück. Die Russen hatten ja eine furchtbare Übermacht. Und in Berlin war ein grauenhafter Häuserkampf. Die Russen kannten sich in der Großstadt nicht aus und wir hatten so ein paar Berliner bei uns. Wir haben dann die Russen oben rüberrücken lassen und sind dann durch die U-Bahn-Schächte hinten wieder hochgekommen und haben die Russen dann von hinten geschossen, die Kanaken, so hießen die. Und dann haben wir auch erlebt, wie die Russen in den Kellern mit der deutschen Zivilbevölkerung gehaust haben. Das waren ja die ersten deutschen Frauen und Kinder, die die Russen getroffen haben. Denn das ganze Gebiet Deutschlands, durch das die Russen nach Berlin vorrückten, das war geräumt worden. Und in Berlin nun trafen sie. Unten in den Kellern saßen die Frauen, die Kinder. Und dann sind die Soldaten über die deutschen Frauen und Mädchen hergefallen. Und wir haben das gesehen. Wir kamen dann in den Keller rein und das war ein furchtbares Gemetzel. Wir haben jeden, den wir da kriegten, umgelegt. Ich hatte auch so von Fallschirmjägern ein Messer. Damit wurde auch gearbeitet. Wir hatten einen grauenhaften Hass auf diese Russen. Wir haben dabei vergessen, dass wir das Gleiche natürlich in Russland auch gemacht haben. Nicht ich, aber ich war ja Deutscher, gehörte damit. Es war furchtbar, dieser Häuserkampf in Berlin. Und dann habe ich eine Sache erlebt, die mich auch geprägt hat. Und zwar waren wir in Friedrichshain, das ist einer der östlichen Vororte Berlins, hinter so einer Panzersperre, mit dem man die russischen Panzer aufhalten wollte, aber das hatte ja gar keinen Sinn. Und dann hat mein Oberleutnant mir gesagt, geh mal hier die linke Straße hoch, bis zur nächsten Ecke, unter Fassposten. Wenn die Kanaken kommen, dann schieß so lange wie möglich. Aber wenn nicht mehr geht, komm zurück. Und dann bin ich die Straße hoch. Und man musste in Berlin ja ganz dicht an den Häuserwänden entlang gehen, weil die Russen ja dauernd mit Artillerie schossen und die Häuser brannten und Trümmergrund fielen runter. Ich war todmüde, ich hatte nicht richtig gegessen. Ich ging ganz dicht an den Hauswänden entlang die Straße hoch, Hände in der Tasche. Meine Waffe hing hier vorne. Ich bog um eine Ecke und lauf in die Maschinenpistole eines russischen Soldaten. Ich habe dann die Augen zugemacht und auf den Schuss gewartet. Das war ein grausamer Moment in meinem Leben. Ich wünsche Ihnen das nicht, aber wir werden ja alle den Moment erleben, wenn wir vom Leben in den Tod gehen. Ich hatte eine furchtbare Angst. Nicht vor der Hölle, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Angst vor dem Nichts. Der Russe brauchte ja nur den Zeigefinger anzuziehen und ich war nicht mehr da. Aber der schoss nicht. Der hat mich da stehen lassen. Konnte mich ja auch nicht wehren, ich hatte die Hände in der Tasche, die Waffe hier war sinnlos. Und dann gab der mir so einen Stoß. Dann habe ich die Augen geöffnet. Und dann sah ich in das Gesicht meines Feindes, so weit weg. Russisches Gesicht, unrasiert, Machakerkippe zwischen den Lippen. Und in seinen Augen war Hass. Der hasste mich. Das sah ich. Das kann man ja sehen. Und dann guckte der mich eine Weile an und ich weiß nicht, wie ich geguckt habe. Höchstwahrscheinlich voller Angst. Und nach einer Weile merkte ich, wie sein Augenausdruck sich änderte. Wie der Mitleid mit mir bekam. Der war vielleicht so 10 Jahre älter als ich. Und dann sagte der, und ist ja schon gut, wenn ein Mensch redet, dann sagte der, Hitler kaputt. Na, Hitler ist kaputt. Dann sagte der, Wojna kaputt. Der Krieg ist kaputt. Ja, ich dachte, wenn schon redet, ist das schon besser als erschießen. Und dann gab der mir so einen Stoß mit seiner Waffe und sagte, geh Mama. Ich habe den angeguckt und dann bin ich einen Schritt zurückgegangen. Ich würde nicht hier sitzen. Der hat mich geschossen. Der hat mich laufen lassen. Ich habe da dann meinen Kumpels erzählt und gesagt, hör mal, das sind ja auch Menschen, die Russen. Ja, so haben wir schon lange gewusst, aber genießt den Krieg. Der Friede wird fürchterlich. Man hat mich dann in Berlin gefangen genommen. Wir haben da ein bisschen zu lange gekämpft im Hotel Adlon. Und dann kam ich nach Leningrad in Russland als Kriegsgefangener. Und in der Gefangenschaft habe ich dann Leute kennengelernt, die in Auschwitz waren als Bewachung, die vom Führerhauptquartier. Und die haben mir dann erzählt, wie das eigentlich da ganz oben zuging. Und da habe ich erst in der Gefangenschaft begriffen, was wir den anderen Völkern in Europa angetan haben. Und dann habe ich auch so richtig begriffen, was ich meinem Vater angetan habe, der dagegen war und ich war mit Begeisterung bei der Hitlerjugend. Das war eine grauenhafte Zeit in Leningrad. Ich wog damals 84 Pfund. Heute habe ich mehr Kilos als damals Pfund. In Haut und Knochen, wir wurden geschlagen, wir waren in so einem Straflager. Aber ich habe nie empfunden, dass ich das Unrecht bekam. Als ich begriffen habe, was wir den Menschen in Europa angetan haben, dann wusste ich, dass ich mit Recht so behandelt wurde. Ich habe das versucht zu verdrängen, aber doch, ich habe dann kam davon nicht los. Ich wusste ja, dass ich Schuld hatte. Und dann bin ich nach Hause gekommen, in Lumpen und total ausgehungert. Und dann stand ich plötzlich vor meinem Vater. Und da habe ich mich furchtbar geschämt, was ich dem angetan habe. Da war so ein richtiger Kumpel, der stand da vor mir. Und dann sagte ich, Vater, das tut mir so leid. Da hat er mir die Hand so auf die Schulter gelegt Das war damals eine ganz große Zärtlichkeit. Kann man heute in dem Küsschenzeitalter überhaupt nicht verstehen. Also ich habe nie gesehen, dass meine Eltern sich geküsst haben. Trotzdem kamen zwei Kinder. Aber der hat mir so die Hand auf die Schulter gelegt. Das war was ganz Tolles. Und dann hat er einen Satz gesagt, der mein Leben geprägt hat. Junge, lass man gut sein. Mehr hat der nicht mehr zu mir gesagt. Nicht einmal den Zeigefinger, dass ich was böse, oh, ich hab's dir ja gesagt, wie wir Eltern das ja gut können. Ne? Und wir wissen ja alles besser. Der hat das einfach so stehen lassen. Ich habe eine wunderbare Hochachtung vor meinem Vater, dass er mir vergeben konnte. Der hat mein Gottesbild geprägt. Das ist bis heute mein Bild von Gott, nicht er. Er hat als Mensch mir das geprägt. So einen Gott haben wir, der vergeben kann. Und wie? Der sogar seinen eigenen Sohn dafür hat töten lassen, damit wir von unserer Schuld frei wurden. Das habe ich bei meinem Vater in Herne erlebt, der überhaupt nichts mit Kirche am Hut hatte. Aber das, der hat mein Gottesbild geprägt. So einen Gott haben wir. Naja, dann war ich in Herne, total ausgehungert, in Klamotten, meiner Uniform. Und die Mutter sagte, Junge, was ziehen wir denn hier an? Mensch, wir haben überhaupt, du bist ja aus allem rausgewachsen. Dann habe ich gesagt, du kannst doch die Uniform waschen, die ich habe. Dann habe ich die Jacke ausgezogen, auf den Boden gelegt und dann bewegte die sich. Die war so voller Läuse oder Flöhe, dass die sich bewegte. Ich habe mich aber gewaschen, also das ist ganz sauber hier. Auf jeden Fall hat sie mir dann alles so Mögliche angezogen, Pullover aus 20 Wollsorten hat sie, heute ist das ja üblich, aber damals fiel das auf. Dann war sie beim Rechtsanwalt in Dortmund in Stellung gewesen und von dem hat sie so eine Hose bekommen, eine gestreifte Stresemann-Hose. Die kriegte ich dann, die war mir viel zu kurz. Dann hat sie unten so einen Stoff angesetzt, das hieß Krimmer, gibt's glaube ich heute nicht mehr. Die Hose, die wackelte hinten der Hintern, weil er viel zu groß war. So bin ich dann angezogen worden und wir hatten furchtbaren Hunger. Darum gingen wir auch nach Kapelle und Ascheberg zum Hamstern. Und ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte und warum ich eigentlich noch lebte. Ich habe dann damals viele Bücher gelesen. Da gab es dann nach dem Krieg amerikanische Literatur, die durften wir aber in Nazi-Zeit nicht lesen. Ich habe überlegt, warum lebst du überhaupt? Warum bist du durch den ganzen Krieg gekommen? Warum lebst du? Was ist der Sinn in deinem Leben? Da habe ich keine Antwort gefunden. Ich durfte auch nicht die Schule besuchen, weil ich auf so einer Nazi-Schule war. Und dann bin ich eines Tages zu Fuß gegangen. Immer wenn ich Probleme habe, muss ich gehen. Ich kann nicht sitzen, muss laufen. Und dann ging ich so die Straße entlang in Richtung Dortmund, Kastropper Straße. Da waren Zechen und alles Mögliche. Und das regnete November. Kennen Sie ja schöne Novemberwetter, was wir haben, so mit Schnee und Regen. Ich war total ausgehungert und nass. Ich gehe die Straße entlang, da hält plötzlich ein englischer Lastwagen. Und die Engländer waren damals ja hier bei uns Besatzungstruppe. Und die konnten mit uns machen, was kommen. Und ich dachte, der würde mich gefangen nehmen und in das Lager stecken. Das war üblich. Aber ich konnte nicht weglaufen, der hatte eine Waffe. Und dann bin ich zu ihm eingestiegen, der konnte kein Wort Deutsch, ich konnte kaum Englisch, da fuhr er mit mir los. Fuhr wieder nach Herne rein, da gab es so eine Schraubenfabrik Baum, das war jetzt englische Kaserne. Der ließ mich aussteigen, hatte seine Waffe unterm Arm, musste in einen Keller runtergehen und ich dachte natürlich, da wird er mich durchprügeln. Das habe ich oft gehört. Ich komme in den Keller, da waren an den Wänden entlang Regale und auf den Regalen lagen Uniformen und Unterwäsche. Und als ich dann da in dem Kellerraum stand, machte der mir klar, ich sollte mich ausziehen. Ich habe den angeguckt, ich dachte, der wäre so ein Schwuler, das bin ich nicht. Aber dann merkte der wohl, dass mir das peinlich war, dann nahm er so eine lange Unterhose, Long John heißt das auf Englisch, wusste ich aber noch nicht, hat er mir zugeworfen und klar gemacht, soll ich mir anziehen. habe ich mir die Unterhose angezogen, dann Unterhemd, dann warf er mir der englische Uniform zu, dunkelblau gefärbt, ein Pullover, dicke Socken, Schuhe. Das war bestimmt nicht legal, was der da gemacht hat. Der hat mich total angezogen. Also ich habe mich angezogen, er hat mir die Klamotten hingeworfen. Dann kam auch noch der Magazinverwalter, der hat mit dem geschimpft, aber der hatte einen höheren Rang. Und ich zog mich an und ich sagte den Jugendlichen, ich bin oft in Schulen unterwegs, das war unglaublich, was der mir damals geschenkt hat. Das war so, als wenn euch heute einer einen Porsche schenkt. Das wissen die Älteren, wir hatten ja nichts. Nichts zum Anziehen, nichts zum Essen. Und als ich fertig angezogen war, ich war da der bestangezogenste Mann des Ruhrgebiets in dem Moment, wir waren alle in Lumpen, da packt er in seine Uniformtasche und holt das Buch raus. Dies gleiche Buch, hier so, steckte mir das in die Manteltasche und sagte, read it. Das hatte ich verstanden, lies es. Ich bin dann nach Hause gegangen, als meine Mutter mich da sah in der neuen Uniform mit meinen Klamotten unterm Arm, sagte die, Junge, wo hast du das geklaut? Nee, seine Mutter, ich habe da nie geklaut. Oder organisiert, das war damals das Wort. Nee, sag, ich hab mir einen Engländer geschenkt. Da sagt er, glaubst du es selber nicht? Und dann typisch Mutter, hast du den Danke gesagt? Nee, sag, habe ich auch vergessen. Jetzt hat die also die tolle Uniform von den Engländern an. Bei uns in Herne Konstantin haben sie auch sofort einen Namen für mich gefunden. Tod auf Latschen. Ich war so dünn, bleich und dann in dieser tollen Uniform da, Tod auf Latschen. Ja, und dann hatte ich dieses Buch. Und ich dachte, ich bin ja nicht religiös erzogen worden. Wir hatten auch keine Bibel zu Hause oder Religionsunterricht habe ich nie mitgemacht. Und dann habe ich das Buch hier gehabt. Und ich dachte, wenn der dir die Klamotten schenkt, dann musst du auch das Buch lesen. Ich habe dann drauf geguckt und da war auf Englisch. Da stand New Testament. Ich dachte, New wusste ich, neu. Sein Testament, klar, wenn eh einer stirbt, schreibt er. Aber ich dachte, das ist ziemlich dick, ne, für ein Testament hier. Überhaupt keine Ahnung. Ich habe das dann aufgeklappt und dann war das nicht nur auf Englisch, sondern auf Altenglisch. Da stand also nicht you for du, sondern thou und begotten, das heißt ein Kind kriegen. Hatte keine, ich lese das, Matthäus Evangelium auf Englisch. Ich dachte, will er mich verarschen oder was? Ich habe da nicht verstanden, ich wusste nicht, was das war. Und dann fiel mir ein, bei uns in der Klasse, da war ein frommer Junge, frommen Karl nannten wir den, im Winter nannten wir den Schnapsi, weil er eine rote Nase kriegte. Seine Eltern waren, Zufälle gibt's ja nicht, in einer Versammlung in Herne. Also den hielten wir für absolut religiös bekloppt, ganz klar. Und ich dachte mir, dann ist was Religiöses, dann geht man am Karl, der weiß vielleicht Bescheid. Der ist heute noch, war Pfarrer, der lebt heute noch, der Karl. Bin dann zu dem Karl gegangen, der guckte mich an, weil ich ja nie mit dem was zu tun hatte. Und ich sage, hör mal Karl, mir hat man hier so ein Buch geschenkt und ich verstehe das nicht. Aber du bist ja religiös begabt, du kriegst einen Lachanfall, da kannst du mir das mal erklären. Ja, du bist der größte Blödmann in Herne, da kannst du auf Deutsch lesen, da brauchst du dir auf Englisch. Und dann haben wir englische, deutsche Bibel gelesen. So habe ich die Bibel kennengelernt. Und der Karl, der war aber nicht der größte Pädagoge aller Zeiten. Also wenn ich dem, dann hat er zum Beispiel mit mir ganz im Anfang gelesen, wie Jesus über das Wasser geht. Da sagt er, Karl, kannst du mir nichts vom Pferd erzählen, kannst du nicht über Wasser gehen. Ich stellte mir so der Herner Sommerbad vor, wie man darüber geht. Dann sagte der, das musst du glauben. Jedes Mal, wenn ich eine Frage stellte, der, das musst du glauben. Seitdem sage ich das nie in meinem Leben. Ich sage keinem Menschen, das musst du glauben. Also wir kamen nicht klar. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, da unten in Herne, da gibt es einen evangelischen Jünglingsverein. Da sage ich, den kannst du ruhig geben. Die lesen die Bibel und da musst du mitkommen. Da gehe ich nie hin. Er hat so lange auf mich eingeredet, du willst doch das Buch kennenlernen. komm mit. Und dann hat er mich überredet, dann bin ich zum Herner Jünglingsverein gegangen, der heißt heute CVJM. Und das war eine Bruchbude an Haraniplatz. Da war früher mal Pferdestall vom Pastor. Und da saßen da so junge Leute. Früher gab es ja noch einen Unterschied. Da konnte man die Frommen erkennen. Ne? Die Frauen hatten alle Knoten und die Männer hatten Popo-Scheitel. Da musste man frommer. Und wir beide waren Bergmannsjungen. Wir fielen total aus dem Rahmen. Und ich dachte mir, zu dem frommen Verein, da gehst du nie wieder. Dann sangen die auch noch so ein Lied, mitten wir im Leben sind, von dem Tod umfangen. Nee, dachte ich. Und dann Bibel lagen auf dem Tisch, sollte ich aufschlagen, hatte überhaupt keine Ahnung, hat der Karl für mich aufgeschlagen. Und dann stand da so einer vorne, den nannten die Superus. Da war Herr Superintendent, aber die kannte ich ja nicht, die Namen. Ich dachte, der hieß Superus. Und dann hat er mit uns Johannes 8 gelesen. Da ist die Geschichte von der Sünderin. Nicht? Da wollten sie ja Jesus reinlegen im Tempel. Da haben sie eine Frau erwischt beim Ehebruch. Mann haben sie laufen lassen. Und die haben sie vor Jesus gestellt und wollten, dass Jesus sagt, gesteinigt oder nicht steinigt. Dann sagt der Jesus zu denen, wer von euch ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Gut, habe ich zugehört. Und dann sagte der Superus, man kann eigentlich nur die Haltung verstehen von Jesus, wenn man den Satz kennt, den der gesagt hat. Nämlich, wenn der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Und das war der Satz meines Vaters, Freiheit. Ich habe mir sofort gemeldet, Superus, was ist Freiheit? Haben sie alle gelacht, war ja Superintendent. Aber der hat Humor, der sagte, verkehrte Frage. Wenn du fragst, was ist Freiheit, kriegst du 1000 Antworten. Du musst fragen, wozu werde ich frei? Ja, sag ich, wozu? Dann hat er mir gesagt, ein freier Mensch ist einer, der lieben kann. Das ist ein freier Mensch. Gott, seinen Schöpfer, den Nächsten wie sich selbst. Höchste und vornehmste Gebot, auch Johannes 8. Das hat mich wie ein Blitz getroffen. Das war genau das Gegenteil von dem, was ich bei den Nazis erlebt habe und was ich für das Wichtigste in der Welt hielt. Lieben können. Das, was in uns drin ist, das Gute und Böse. Das Liebe, das Gute tun. Das war unerhört. Und dann bin ich zu dem Superus gegangen und gesagt, hör Marc, kannst du mir da mal ein bisschen genauer erklären? Und dann ist er mit mir da rummarschiert in Herne. Der nannte das Seelenkisten schieben. Und dann habe ich ihm so meine Probleme erzählt mit den Russen. Und der hat mir erklärt, das Einzige, was den Menschen rettet, ist, dass er lieben kann. Und die Beatles, die ich sehr schätze, die haben ja auch mal gesungen, All you need is love. Und das war der Moment in meinem Leben, wo ich begriffen habe, ja, das ist die Alternative zu Hass, ist Liebe. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dauernd geliebt habe. Ich habe kräftig meine Frau, meine Blagen, obwohl die mich manchmal auch ärgern. Aber das habe ich doch versucht. Und darum war ich auch in Afrika so viele Jahre, um die Botschaft der Liebe weiterzugeben. Das ist das, was ich erlebt habe. Und das Buch habe ich immer bei mir. Ich habe versucht, den zu erreichen. Ich habe da Annoncen in England aufgegeben, nie erwischt. Aber das Buch ist für mich wesentlich. Und das hat mich in meinem Leben bewegt. All you need is love. Und das ist die eigentliche Botschaft von Jesus. Und das habe ich dann auch begriffen. Der Gott, der ist wie mein Vater und noch toller. Der ist nicht gegen uns, der liebt uns. Das war auch ein tiefes Erlebnis. Gott, der liebt uns, ist tatsächlich der liebe Gott. Und der hat seinen eigenen Sohn für uns an das Kreuz hauen lassen, damit wir leben können. Das war die Botschaft, die mich jetzt so bis heute, 76, begleitet. Schönste Botschaft der Welt. Wenn wir Christen nur besser wären, nicht? Wenn wir da leben würden, also wir leben ja oft alles Mögliche, ne? So von oben runter gucken und uns für besser halten. Aber diese Liebe zu leben, ja, ich habe ein herrliches Leben mit dieser Botschaft gehabt. Meine Eltern haben das ja nicht so ganz verstanden, dass ich zu den Frommen gegangen bin. Aber mein Vater war tolerant. Er hat gesagt, wenn der Junge das für richtig hält, verstehe ich zwar nicht, lass ihn dahin gehen. Und das hat mich sehr bewegt, dass meine Eltern nicht einsahen, dass das so wunderbar ist, dieser Jesus. Und mein Vater hat aber dann nichts gemacht. Und dann war ich Bergmann. Hab in Recklinghausen auf Zeche König Ludwig gearbeitet und habe versucht, den Kumpels da die frohe Botschaft zu geben. Darum war ich jedes Jahr hier im Bergkamm, Oberaden, die Weihnachtsfeier für den Rohrbergbau. Und erzählt denen immer Geschichten von Jesus, auch in diesem Jahr, mit dem Peter Hane zusammen. Jedes Jahr kommt ein anderer, aber ich bin immer da. Und bei diesen Kumpels habe ich dann gewohnt und eines Tages kommt mein Schwager nach Recklinghausen, damals war er noch nicht mit Telefon, und sagt, Fritz, der Vater liegt im Sterben, komm nach Haus. Und da bin ich nach Herne gefahren, ich hatte damals ein tolles Motorrad, und da lag mein Vater im Bett. Der hatte Steinstaublunge, Silikose, die furchtbare Bergmannskrankheit. Er konnte nur noch an einer Sauerstoffflasche leben. Und da lag der da im Bett, der Arzt kam und sagte, höchstens bis morgen früh. Und jetzt stand ich da und meine Mutter und meine Schwester und mein Schwager und mein Vater starb. Und ich habe überlegt, musst du denen jetzt nicht erzählen, dass er gleich vor Gott steht? Musst du dem jetzt nicht irgendwie erzählen, dass das ganz wichtig ist für ihn, dass er sich entscheiden muss? Ich konnte nicht. Ich fand, das wäre unverschämt gewesen. Das auszunutzen, dass mein Vater so hilflos da lag. Ich stand da neben dem Bett und habe ich gebetet, leise. Lieber Gott, nimm den Vater auf in dein Reich. Und es sah aber nicht so aus, als ob da irgendwie was änderte. Und dann kam der Morgen. Und wir sagen jetzt den Schluss. Dann guckte er uns nochmal alle so an. Viele von Ihnen haben schon erlebt, wie das ist, wenn Menschen sterben, grauenhaft. Guckt er uns alle an und dann sagte der zwei Worte, die keiner von meinem Vater erwartet hätte. Ehe der starb, sagte der, Jesus, Jesus. Und dann ist er gestorben. Wir standen total fassungslos am Bett. Und dann habe ich Vater unser gebetet und die anderen mit Tränen kullerten runter, klar. Und dann war unser Vater tot. Und die Mutter sagte, ja, denn ich möchte doch gerne, dass der dann auch so beerdigt ist, wie er die letzten Worte gesagt hat. Bin er zum Pastor gegangen, sagte, wir können den nicht beerdigen. Der ist ja, gehört ja zu keiner Kirche. Ich gehörte auch noch zu keiner Kirche, obwohl ich Christ war. Sagte, ich kann den nicht beerdigen, das ist gegen die Kirchenordnung. Ja, ich Mutter gesagt, also den, der will denn, der kann den nicht beerdigen. Dann sagt sie aber, so ein Freidenker, der kommt nicht an das Grab. Die reden so was, so ein Zeug, du musst was sagen. Damals habe ich noch nie gepredigt, seine Mutter, das kann ich nicht. Doch, sagt sie, du musst was am Grab sagen oder in der Leichenhalle. Und ich war fix und fertig, heute kann ich ja reden, haben Sie sicher schon gemerkt. Damals kriegte ich kein Wort raus und dann war Beerdigung. Und mein Vater war schwer populär, die Leichenhalle war voll und draußen waren auch noch alle seine Kumpels und Partei war da und Siedlerbund und wie das alle hieß, Ziegenverein, wir hatten auch eine Ziege. Hunderte von Leuten und kein Pastor und nix. Und dann sagt die Mutter, stoß mich an, los, sag was. Und dann bin ich zum ersten Mal auf so eine Kanzel gegangen und habe mir da oben fast in die Hose gemacht. Die saßen da alle vor mir, starrten mich an, das hatten sie noch nie erlebt, dass da einer ohne Talar auf den Dingen stand. Und dann habe ich einfach die Geschichte erzählt mit dem Vater, wie der gestorben ist. Ja, dann haben wir ihn begraben und anschließend ist ja immer Kaffee trinken. Gegenüber Wirtschaft Krämer bei uns am Friedhof, die ganze Wirtschaft war voll. Da gab es Beerdigungskuchen, ne? Bienenstich und Kaffee. Die Männer standen alle an der Theke, die haben so kleine Wässerchen getrunken und Bier. Und nach einer Weile haben sie mich gerufen. Fritz, komm mal her. Bin ich hingegangen, da sagte einer von den Kumpels, hör mal, du hast uns ja was vom Pferd erzählt. Der rote Hermann, dein Vater, glaubst du wohl selber nicht, dass der Jesus Jesus gesagt hat? Doch, sag ich, das war so. Ich hole die Mutter. Da habe ich meine Mutter geholt und die hat das bestätigt. Der Vater hat das gesagt. Und dann stand neben mir der Atze Trommer. Mit dem war ich schon in der Schule gewesen. Der guckte mich so an, nickte mit dem Kopf und sagte, hast uns was Gutes erzählt. Dann packt er in die Tasche, holt so einen 20-Mark-Schein raus, steckt mir den in die Tasche, war damals viel Geld, und sagte, baller dich ein. Das war mein erster Predigtlohn. 20 Mark und baller dich ein. Und dann werde ich auch nicht vergessen, der Atzi ist leider auch an Steinstaub gestorben, aber das war mein erster Predigtlohn. Und seitdem bin ich dabei. Letzte Geschichte, ein bisschen lang geworden, macht aber nichts. Letzte Geschichte, vor einiger Zeit bin ich 70 geworden. Schöner Geburtstag, einige hier wissen das. Morgens, wir wohnen in Düsseldorf jetzt, morgens um 7 Uhr, um 2 Uhr Telefon. Hebt den Hörer ab, eine Frauenstimme singt, Happy Birthday, dear Papa. Meine Tochter Tina, die wohnt in Chicago. Ja, sie sind alle Strophen, da gibt es kaum mehrere Strophen. Ja, Happy Birthday, dear Papa. Ja, Tina, wunderbar, ich bin gerührt. Hättest aber 7 Stunden später anrufen können, da ist der Zeitunterschied. No, no, Papa. Ich wollte die Erste sein. Ja, sag ich, war's. Da habe ich mich hingelegt, um 4 Uhr wieder Telefon. Ich sage, das ist so wohl nicht der Sohn. Bei mir wohnen die überall verstreut. Telefon, und ich merke, als ich Hörer abnehme, Afrika. Ganz weit weg, Leitung schlecht, immer hold the line, vorgestern war ich noch da, woher die mich angerufen haben. Und dann merkte ich, aha, mein Stamm in Afrika. Die hatten sich da morgens um 4 Uhr versammelt. Und dann hörte ich so die einzelnen Stimmen. Und man kann ja die Stimmen seiner Freunde, erkennt man ja am Telefon, das ist ja auch seltsam. Jeder hat eine andere Stimme auf dieser Welt. Und dann fingen die an zu singen, auch ein bisschen verkehrt, das war ja 4 Uhr am Morgen. Die sangen dann, oh Lord, what a beautiful morning, Nana Fritz has birthday. Oh Herr, was für ein wunderschöner Morgen, unser Häuptling Fritz hat Geburtstag. Mir sind die Tränen runtergekullert, ich habe mitgesungen, ja, das war herrlich. Und dann hatte ich Geburtstagsfeier, viele Geschenke gekriegt, Geld für Afrika. Und dann habe ich einen Brief bekommen. Und das ist der schönste Brief meines Lebens. Also von den Liebesbriefen meiner Frau, da geht ja kein Wort an. Aber der Brief war von einer Klasse 6b, August-Hermann-Franke-Gymnasium Detmold. Ich bin ja oft in Schulen. Und diese Klasse 6b besuche ich jedes Jahr. Jetzt sind sie mittlerweile 11b. Und die haben mir einen Brief geschrieben. Da stand nur ein Satz drin. Und der Satz, wunderbar. Das waren Unterschriften, die konnte natürlich keiner lesen. Dann so ein Mondgesicht da und Hi und was da nicht alle drauf war. Aber dann stand ein Satz und der hieß, lieber Fritz, du bist so ein fröhlicher und glücklicher Mensch, weil du so viele Freunde hast in aller Welt und besonders den im Himmel. Deine Klasse 6b. Das wünsche ich Ihnen allen heute Abend für Ihr Leben, dass Sie viele Freunde haben. Ich habe überall welche, in Afrika, in Lünen sogar, in Dortmund, wo am Borsigplatz und überall in der Welt. Aber der da oben, der ist der beste Freund. Und darum bin ich heute Abend auch hier. Verstehen Sie, unser Gott ist unser Vater. Und Jesus ist unser Freund, nicht was Fremdes. Ja, das wollte ich Ihnen heute Abend erzählen. Und wie ich das überall mache, wenn ich unterwegs bin, ich war jetzt gerade in Ghana mit Fokus, so einer Zeitung. Und was wir immer machen, womit wir dann immer abschließen, das ist das wunderbarste Gebet, was es auf dieser Welt gibt für uns. Und das möchte ich gerne mit Ihnen beten, hier in Lünen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wenn Sie jetzt noch ein paar Fragen haben, herzlich willkommen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Haben Sie vielleicht, möchten Sie irgendwas?
Die Frage war, wir haben noch gar nichts von Afrika gehört.
Morgen kommt Afrika. Ja, Teil haben Sie ja schon gehört, die haben mich ja angerufen. Das hat man mir so befohlen. Ja. Ich sollte erst mal erzählen, wie ich dazugekommen bin. Und morgen bei der Predigt, die auch ein bisschen länger wird, erzähle ich dann, wie ich in Afrika arbeite.